Ich möchte vorher auch noch beten, weil ich brauche das wirklich, dass Gott segnet, und ich will hier nicht einen netten Vortrag halten, sondern Gottes Wort reden. Jesus, und weil ich das brauche und weil wir das brauchen, dass du redest, dass du durch mich und zu mir redest und dass du zu uns allen redest, bitte ich dich, dass du segnest, dass du Herzen öffnest und dass durch meinen Mund wirklich deine Worte kommen. Amen. Ja, ungewöhnlich, und Christel hat es bemerkt, dass ich hier heute in Schwarz stehe. Sie fragte, ob ich Trauer trage. Ich tue es tatsächlich. Über den geistlichen Zustand unserer Gemeinden in Deutschland und über meinen geistlichen Zustand auch. Und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, weil mich das schon seit Jahren mehr, manchmal weniger, manchmal mehr und in den letzten Wochen verstärkt umtreibt, wie es in unseren Gemeinden in Deutschland aussieht. Aber ich bin nicht hergekommen, um eine Trauer- und Grabrede zu halten, sondern um Gottes Hoffnung da reinzubringen. Deswegen möchte ich heute über Erweckung predigen. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was eine Erweckung ist, aber wir hatten sie auch in Deutschland. Ich sage nur Herrenhut, die Herrenhuter Losung, kennt jeder Christ. Ist ein großer geistlicher Aufbruch gewesen. Diese kleine Gemeinde um Graf Zinzendorf hat Missionare in die ganze Welt ausgesandt. Dann hatten wir in Hermannsburg eine große Erweckung, gar nicht mal weit von hier. Das ist auch noch nicht so ewig her. Und die Erweckung, die vielleicht am meisten Einfluss hatte, unter anderem auch darauf, dass wir heute hier sind, ist die Erweckung vor über 100 Jahren, 1904 in Wales. Dort brach eine Erweckung aus, und ich vermute, jeder von euch hat schon mal den Namen Evan Roberts gehört. Evan Roberts war ein ganz einfacher Bergmann. Und er ist die Person, die mit dieser Erweckung am meisten genannt wird. Sozusagen die Person, die im Mittelpunkt dieser Erweckung stand, was das Menschliche anbelangt, weil er am meisten gepredigt und bewirkt hat. Die begann im Herbst 1904 unter hauptsächlicher Leitung von Evan Roberts. Er war damals 26 Jahre alt, Bergmann und Prediger in Ausbildung. Sie dauerte nicht einmal ein Jahr. Aber in diesem Zeitraum gab es allein in Wales durch den Dienst von Evan Roberts, da sind die anderen jetzt noch gar nicht mitgezählt, die auch mitgearbeitet haben an dieser Erweckung, 100.000 Bekehrungen. Spannend ist, dass diese Erweckung nicht eine Erweckung war, die nur in irgendeiner Gemeinde, die zu irgendeiner bestimmten Richtung gehört hat, ausgebrochen ist, sondern dass sie überkonfessionell waren. Gott hat sich über die Gemeindeschranken hinweggesetzt, und die Erweckung war eben nicht nur auf eine, wie sagt man so schön, Denomination beschränkt. Und das hat damit begonnen, dass die Leute damals, die waren bitterarm, die Arbeitsbedingungen waren eine Katastrophe, und extrem viele Leute, gerade Bergarbeiter, einfache Leute, waren stark dem Alkohol verfallen, wahrscheinlich auch, um diese unwürdigen Arbeitsbedingungen aushalten zu können. Und es gab viele, die gebetet haben, dass Gott einen Aufbruch schenken mag. Und diese Bewegung, wo so viele eben sich bekehrt haben, hat verschiedene Sachen ausgelöst. Unter anderem ist sie nach Großbritannien rübergeschwappt, liegt ja nah, hat ganz England erfasst. Und man schätzt, dass etwa 1 Million Menschen sich in Großbritannien bekehrt haben durch diese Erweckung. Muss man sich mal vorstellen, das ist fast ja ein Großteil der Stadt Hamburg. Und Missionare haben diese Erweckung ins Ausland gebracht. Und besonders einflussreich war sie auf das Entstehen der Pfingstbewegung in Kalifornien. Und die kalifornische Pfingstbewegung hat ja die deutsche Pfingstbewegung inspiriert. Und kann man fast sagen, weil es Wales gegeben hat, sitzen wir hier und gibt es den Mülheimer Verband. Wir haben dieser Erweckung unheimlich viel zu verdanken. Das ist sozusagen ein Geburtshelfer des Mülheimer Verbandes gewesen. Und Erweckung, so sagt mein alter Mentor Wolfram Kopfermann, ist eine Notmaßnahme Gottes. Eine Notmaßnahme, um die vor sich hindümpelnde Kirche aus dem Schlaf zu wecken, um ein Stück neutestamentliche Normalität wiederherzustellen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, so, was ist denn neutestamentliche Normalität? Ich lese euch ein paar Stellen, auch eine etwas längere aus Apostelgeschichte vor. Apostelgeschichte 3, Vers 1, geht ein bisschen länger. Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenk. Er sprang auf, konnte gehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben und sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was mit ihnen geschehen war. Ich überschlag die nächsten Verse. Das Ergebnis ist, dass die Leute sich fragen, was ist da los? Und Petrus nutzt die Gelegenheit zu einer Predigt und viele, die auch in dem Moment diese Predigt hören, kommen zum Glauben an Jesus. Apostelgeschichte, ein anderer Vers, oder Verse 37 bis 41, das ist die Stelle, wo die erste Predigt von Petrus war. Paulus war das ja gar nicht. Die erste Pfingstpredigt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Ergebnis dieser Predigt war wie folgt. Als sie, also die Menge, die zuhörte, aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Jetzt sehen wir, wie es weiterging mit der Gemeinde. Ab Vers 46. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, ich wiederhole nochmal, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Diese Verse geben uns einen kleinen Einblick in das, was neutestamentliche Normalität sein soll. Die Urgemeinde, die war auch nicht perfekt, aber es sind dort Sachen passiert, wo viele, viele Menschen zum Glauben kamen. Und ich sage ehrlich gesagt, wir in Deutschland, wir sind meilenweit davon entfernt, das auch nur im Ansatz zu erreichen. Wir erleben solche Dinge in Deutschland nicht. Ich will nicht absprechen, dass Gott auch heute noch heilt. Ich weiß das. Ich habe es immer wieder erlebt. Er tut es. Und natürlich finden Menschen zum Glauben. Es gibt Alpha-Kurse, es gibt Glaubensgrundkurse, es gibt auch Menschen, die sich spontan bekehren. Wir erleben auch in Gemeinden Gottes übernatürliches Wirken. Prophetie, Heilung, andere Dinge. Und auch Dinge, wo man wirklich merkt, das ist keine Show, kein hypercharismatisches Getue, sondern wirklich Gottes Reden. Aber das alles hält sich sehr, sehr stark in Grenzen. Und wenn wir das, was wir in Deutschland erleben an geistlichem Leben, wenn das alles ist, was Gott zu bieten hat, dann wäre das Ganze ein Riesenbetrug. Denn es steht in solch himmelweiter Diskrepanz zu dem, was im Neuen Testament steht, wie Gemeinde sein kann. Und die Verse zeigen, es geht auch anders. Dass Gott in einem ganz anderen Maße eingreifen kann, als wir es derzeit erleben. Und Gott möchte gerne uns mehr und mehr schenken von dem, was er sich vorstellt. Gott möchte auf Gebet, ernstes Gebet, auf Gebete in Zeiten des geistlichen Niedergangs, und das ist wirklich ein geistlicher Niedergang, den wir in Deutschland erleben, gerne antworten und sagen, ja, ich gebe euch Erweckung. Er möchte das so gerne tun. Und ich glaube, keiner von uns kann ernsthaft behaupten, wir haben in Deutschland besonders große Vollmacht. Auch kann man nicht ernstlich sagen, dass wir eine Zeit der besonderen Salbung vom Herrn haben. Und deswegen ist dieses Land reif für Erweckung. Diese Kirche, der Mülheimer Verband und die anderen Gemeinden, Freikirchen und Landeskirchen, wo es gläubige Pastoren gibt, ist reif für Erweckung. Wir brauchen das, dass Gott rettend eingreift, weil wir auf diese Weise, wenn wir so weitermachen wie bisher, in Schneckenschritten vorwärts kommen und die Leute, die in Gottes Reich gehören und kommen sollen, nicht reinkommen in dem Maße, wie sie sollen. Wir brauchen, dass Jesus uns aus dem Schlummer rüttelt und erweckt, dass er wiederherstellt, dass er die Gemeinde Gottes wieder dahin bringt, wo sie hingehört. Ich frage mich manchmal, bringen wir dem Herrn, so wie wir sind, Ehre oder Schande? Ich weiß, dass es ein hartes Wort ist, aber ich frage mich das ernsthaft. Wenn ich auf mich gucke, in manchen Momenten weiß ich, ich bringe dem Herrn keine Ehre, sondern Schande. Ich glaube auch, dass wir uns fragen müssen, wo stehen wir? Wir bleiben hinter dem, was in Christus möglich ist, weit zurück. Keiner von uns kann das aus eigener Anstrengung aufholen. Und ich hoffe nicht, dass hier irgendjemand rausgeht und sagt, der Stefan hat heute Morgen gesagt, wir müssen uns mehr anstrengen, damit wir Erweckung erleben. Dann werden wir sie nie erleben, wenn wir uns mehr anstrengen. Dann erleben wir das Gegenteil, dann erleben wir einen Burnout. Aber es geht doch darum zu erkennen, wo stehe ich geistlich? Bin ich an dem dran, was Jesus als Standard hat, was er sich wünscht? Oder wie weit bin ich davon weg? Und dann Ehrlichkeit, ehrlich zu sein und zu sagen, ja, ich bin nicht so heilig, wie du es dir wünschtest, obwohl ich dem Namen nach und vom Status her ein Heiliger bin. Aber von meinem Leben her spiegelt sich das nicht wider. Ich habe nicht die Vollmacht, die ich haben könnte und die du mir geben möchtest. Und weder Heiligkeit noch mehr Vollmacht kann ich durch eigene Anstrengung erreichen. Aber ich muss doch, wenn ich erkenne, dass es eine Diskrepanz zwischen wie es sein soll und wie es ist gibt, dann muss ich doch was tun. Und das, was ich tun kann, ist nicht mich mehr anstrengen, sondern auf die Knie gehen und sagen, Gott, ich erkenne meinen Zustand, er weicht von dem ab, wie du das gerne hättest. Es tut mir leid, ich kehre um und ich bitte dich, dass du mich erwächst. Dass ich zurückkomme zu dem oder vielleicht auch erstmalig, für meinen Fall, erstmalig dahin komme, was du möchtest. Und was mich so erschreckt, viele Christen wissen, dass sie hinter dem zurückbleiben. Und sie erkennen das und sie tun nichts. Sie sind vielleicht entmutigt, resigniert. 50 Jahre, 20 Jahre in Gemeinde mitgelebt, keine Ahnung, aber lange Zeit gemacht, getan und das Gefühl gehabt, es bewegt sich sehr, sehr wenig. Ja, es bewegt sich was, aber wenig. Da kann man resigniert sein nach so einer Zeit. Vielleicht ist man auch erschöpft, wenn man das Ganze versucht hat, aus eigener Kraft zu reißen. Ich weiß von einer Gemeinde, die hat das versucht und aus eigener Kraft, wir müssen mehr beten, dass wir den Segen Gottes vom Himmel herabholen. Wir müssen noch mehr machen, noch mehr machen. Und der neue Pastor, der dann hingekommen ist, der ist auch mittlerweile schon länger da, aber als er hinkam, muss der erstmal Gnade predigen. Sagen, Leute, hört auf, euch hier fertig zu machen. Ihr macht, versucht aus eigener Kraft irgendwas. Die Gemeinde war komplett ausgebrannt. Darum geht es also nicht. Aber es geht darum zu erkennen, wo stehe ich geistlich, und wenn ich merke, das ist nicht das, was Gott möchte, zu sagen, ich brauche Erweckung. Fang bei mir an. Und eine echte Erweckung, wie ich sie mir wünsche, die ist immer damit verbunden, dass wir Buße tun über unseren Zustand und sagen, Herr, schenk uns das Echte, schenk uns das Wahre, schenk uns dein Feuer. Lass nicht diese kleine Kohle glimmen, sondern puste da rein mit deinem Geist und lass das Feuer hochlodern. Schenk eine neue Begeisterung für dein Wort. Schenk eine neue Hingabe. Führ uns in Buße, wo Dinge falsch sind. Mach unser Christsein strahlend, dass die Menschen Jesus an uns sehen. Rück die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von Umkehr und Vergebung und einem neuen Leben wieder in die Mitte. Und so eine Auswirkung von Erweckung mal runtergebrochen auf eine Gemeinde, das könnte sowas sein wie, man plant einen Alpha-Kurs und rechnet mit 5 bis 6 Teilnehmern, ist motiviert und plötzlich kommen 25. Oder man erlebt es, man stellt euch das vor, ihr steht in der Kasse irgendwo, in der Schlange bei Aldi, ihr müsst eine Weile warten, kommt mit dem Vordermann ins Gespräch und seid ganz schnell dabei, über Jesus zu reden, und ihr ladet ihn zum nächsten Sonntagsgottesdienst ein, dann kommt ihr sonntags her, habt es fast schon wieder vergessen und derjenige sitzt dort und wartet. Oder ihr erlebt, wenn ihr für Menschen betet, dass sie nicht nur von Kopfweh geheilt werden, sondern dass Gott wirklich Heilung schenkt bei Krankheiten, wo Ärzte schon sagen, ist halt so. Oder ihr erlebt es, dass Menschen, die ohne Gott leben, ohne euer eigenes Dazutun, nur weil ihr für sie betet, erkennen, dass sie Sünder sind. Überzeug heute mal mit Worten jemand, dass er Sünder ist. Das funktioniert nicht. Aber wenn der Heilige Geist das tut, dann passiert das. In der Erweckung in der Azusa Street in Kalifornien, die unsere Pfingstbewegung, die Mülheimer Verband und letztlich alles hier in Deutschland mit ausgelöst hat, war es so, wenn Leute sich bis auf einen gewissen Umkreis diesem Kirchengebäude genähert haben, die sind unter der Kraft Gottes zusammengesackt und haben Buße getan über ihre Sünden, obwohl sie vielleicht vorher noch nie eine echte Verkündigung erlebt haben. Und die haben begriffen, was es heißt, Sünder zu sein, weil der Heilige Geist so stark gewirkt hat und sie dahin geführt hat. Auswirkung von Erweckung ist immer, dass Gemeinde wächst. Wer von euch kennt den Namen Jonathan Edwards? Jonathan Edwards war ein Prediger im 17. Jahrhundert in England, in Amerika. Er war nicht dafür bekannt, dass seine Predigten besonders feurig waren. Er hat nüchtern und sachlich fast abgelesen. Und es gibt Bericht über eine Predigt, die den Titel trägt, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Und die Leute haben sich an den Kirchensäulen festgehalten, weil sie Angst hatten, in die Hölle zu rutschen. So anschaulich hat er gepredigt und vor allen Dingen so intensiv hat der Geist Gottes gewirkt. Oder wenn wir Veranstaltungen machen, Gästegottesdienste, was müssen wir einladen und Flyer verteilen und tun und machen, dass Leute kommen? Und als George Whitefield, einer der Mitbegründer der methodistischen Kirche, in Amerika eine Evangelisation hielt, gibt es Bericht von einem Farmer, da ritt einfach nur einer vorbei und rief, Whitefield predigt dann und dann dort und dort. Und er hat alles stehen und liegen lassen, hat sich seine Frau geschnappt, hat sie aufs Pferd gesetzt, ist mit dem Pferd los, ist die ganze Zeit nebenbei gelaufen, um dort rechtzeitig anzukommen. Und gleichzeitig strömten von allen Seiten Hunderte in diesen Ort. Das war die einzige Werbung, war dieser Satz dieses einen Reiters. Das hat der Geist Gottes bewirkt. Und ich wünsche mir, dass Gott wieder so überzeugend wirken kann, auch in diesem Land, obwohl wir lange sowas wie eine Erweckung nicht erlebt haben. Ich frage mich, Wann kommt das? Sehnt ihr euch nach sowas? Ich ja. Und ich brauche sie. Ich selber merke, ich brauche Erweckung für mein Leben. Und ich bete darum, dass Gott es tut. Und was mich mutig macht, mehr zu fordern, ist, dass ich jetzt so übers Internet mitkriege, Gott wirkt tatsächlich. Es scheint so, das fing neulich im Hauskreis an, da sagte Frank Monin, sein Schwiegersohn hat angerufen, in Wales ist wieder Erweckung. Und ich habe reingeguckt und habe Predigten gehört aus dieser Kirche, wo das gerade seit 2-3 Monaten am Anfang ist. Das ist noch eine ganz frische, junge, kleine Erweckung. Und dachte, boah, das ist wirklich gut. Das ist, da tut Gott was. Und das Ganze begann, die haben natürlich monatelang gebetet. Und irgendwann in einem Gottesdienst haben sie für einen Gelähmten gebetet, um Heilung, der im Rollstuhl saß. Und in dem Moment, so habe ich mir das angehört, haben seine Beine angefangen zu zittern. Er sprang aus diesem Rollstuhl auf und hat unter der Kraft Gottes diesen Rollstuhl hochgestemmt und gejubelt und ist damit jubelnd um die Bühne gegangen. Und dann hat er ihn stehen lassen und ist gegangen. Und der Pastor hat versucht, hinterher diesen Rollstuhl zu heben. Er hat ihn nicht mal bis zum Knie gekriegt. Der steht jetzt im Foyer als Zeichen, was Gott tun kann. Und wenn Gott Erweckung in Wales schenkt, warum nicht in Lüneburg, warum nicht in Lauenburg, warum nicht in Hamburg, warum nicht in Berlin, warum nicht hier im Christushaus? Schau auf dich und frag dich, brauche ich Erweckung? Wer von euch braucht die? Wer von euch hat ein Problem mit seinem geistlichen Leben? Wer hat das Problem, dass Gebet, Bibel lesen, alles so eher Pflichterfüllung ist? Zum Beispiel, bete um Erweckung. Gott will dir das schenken, dass es richtig gut wird. Und deswegen möchte ich euch dazu einladen, dass wir uns nach Erweckung ausstrecken. Nicht nur so, ja, das könnten wir mal tun, sondern jetzt auch ganz konkret, dass wir eine Zeit nehmen zum Beten, dass jeder, der merkt, er braucht Erweckung, er ist hinter dem zurück, was Gott von ihm eigentlich sich wünscht, wo Gott ihn eigentlich haben möchte, eine Möglichkeit hat, umzukehren. Das muss gar nicht laut sein. Wichtig ist, dass Gott es hört. Und dann lasst uns darum beten, dass Gott auch hier in dieser Gemeinde in Lauenburg Erweckung schenkt. Das Echte, dass dieses Haus bald zu klein wird. Amen.